Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode.
Guten Morgen, meine Kinder.
Ja, guten Morgen. I'm dead. Ich glaube, es kommt sehr selten vor, dass wir uns so eine Uhrzeit aufnehmen und ich weiß auch warum.
Naja, also wenn wir es nüchtern betrachten, ist es 8:45 und das ist eigentlich in Ordnung.
Also, okay. Und ja, es geht prinzipiell, ich bin es eh gewohnt eigentlich so früh aufzustehen, aber heute bin ich halt eigentlich, ich bin wirklich müde, aber ich lege mich einfach danach noch einmal hin.
Also ich habe mir den Wecker für 7:45 gestellt und ich bin vor dem Wecker aufgewacht.
Ah, okay. Ja, gut.
Muss ich sagen. Also dann. Ich habe schon, bevor wir uns hier angerufen haben, meine Küche gemacht und so weiter.
Oha. Hochmotiviert.
Ja, Mann. Natürlich.
Ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe mich hingesetzt.
Ja, den Kaffee habe ich auch nebenbei gemacht.
Ja.
Na gut.
Ja, wir hoffen, es geht euch allen gut.
Ja, das und hoffen wir.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's sehr gut, dankeschön.
Das freut mich.
Genau, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche. Ich glaube, wir haben heute echt nichts so weit zu besprechen oder erzählen. Ich glaube, heute ist alles ziemlich easy peasy. Und deswegen würde ich sagen, stelle ich uns vor und wir starten mit deiner Episode.
Ja, sehr gerne.
Okay. Also, hallo.
Ich will eine Sache sagen, Entschuldigung. Ich wollte mich nur kurz für die 700, jetzt mittlerweile über 700, beziehungsweise nicht ich, sondern wir, für die über 700 Abonnenten bedanken. Es ist wieder gefühlt von 600 auf 700 so schnell explodiert, es ist echt heftig.
Ja, echt cool. Also ich glaube, wir knacken auf jeden Fall dieses Jahr noch die 1000.
Ja, da wollten wir noch kurz Danke sagen.
Danke an alle, die uns unterstützen und uns beistehen.
Ja. So, jetzt geht's wieder.
Aber an alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, könnt ihr natürlich gerne machen. Wir sind nämlich das Austrian True Crime Duo. Ein österreichischer True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, entspannt, humorvoll, zwanglos. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Weil ich habe heute eine wahrscheinlich sehr spannende Episode, wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir.
Ja, also erstens mal Dankeschön. Zweitens, vorhin, das war der urgute Übergang.
Danke, es war voll smooth, gell?
Extrem.
Ich war auch sehr stolz auf mich.
Du machst es immer sehr gut. Und der Fall, über den ich heute spreche, ist der Fall von der Anna Orasch.
Noch nie gehört.
Ja, gut so. Ich bin so gespannt, was du davon hältst. Also wir haben den 25. August 1969 und wir befinden uns in Kärnten in Annenheim. An dem Tag verabschiedet sich die 46-jährige Anna um so circa 6:30 in der Früh von ihrem Sohn, dem Herodwig, der ist 22 Jahre alt.
Oh, und Herodwig?
Herodwig. Ich habe das noch nie gehört.
Same.
Und dann auch noch von ihrem Gatten, den Heinrich, der ist 56 Jahre alt. Auch noch von der Schwiegertochter. Und der Heinrich, der war zu dem Zeitpunkt auch noch im Krankenstand. Also der war halt jetzt eine Zeit lang daheim. Warum er genau auf Krankenstand war, weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Aber das ist auch der Vater von dem Sohn.
Genau, vom Herodwig, genau. Okay. Sie hat aber noch einen anderen Sohn, ich nehme an, das war der aus erster Ehe, das war der Werner Brunner. Mit dem hat sie, ich nehme an, bevor sie den Heinrich kennengelernt hat, mit dem hat sie das Haus, in dem sie gewohnt haben, aufgebaut. Genau, die Anna arbeitet in einer Marmeladenfabrik in St. Ruprecht und weil die jetzt nicht so weit weg war von ihrem Haus, hat sie halt dann meistens das Fahrrad genommen, um in die Arbeit zu kommen. Und dabei ist sie immer über den St. Ruprechter Weg gefahren. Das war eine Abkürzung und daneben waren halt immer so Maisfelder, was ich sehr unheimlich finde.
Ja, wollte gerade sagen, creepy.
Extrem creepy. So, wir haben jetzt Abend, die Anna ist noch immer nicht daheim. Das war aber für die Familie jetzt nicht unbedingt ein Grund, um in Panik auszubrechen, weil die Anna hat nämlich oft Überstunden eingelegt, um Geld zu sparen, weil sie nämlich fürs Haus zwei Garagentore kaufen wollte. Und der Sohn, der Herr Rudwig, der hat sich aber, der war doch eher ein bisschen beunruhigt und hat er dann in der Fabrik angerufen.
Das wärst so du.
Ja, das wäre zu 100% ich. Auf jeden Fall hat er dann dort in der Fabrik erfahren, dass seine Mutter an dem Tag erst gar nicht in der Arbeit erschienen ist. Und er macht sich dann auf den Weg zum Gendarmerieposten Sattendorf, um dort eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Es wird dann auch gleich so mal so eine kleine Grunddurchsuchung gemacht vom Ort, aber es wurde halt dann nichts gefunden. Am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh startet dann eine Suchaktion der Gendarmerieposten Sattendorf und Landskron. Und der Sohn, der Herr Rudwig, der hat sich dann auch an der Suche beteiligt. Was ich nicht denke, was jetzt mittlerweile noch erlaubt ist, dass Familienmitglieder da eigentlich mitsuchen dürfen. Aber okay, also mir wäre sich davon bekannt. Auf jeden Fall werden sie bei der Suche halt noch fündig. Und der Sohn findet am St. Ruprechter Weg, das ist ja der Weg, den die Anna benutzt hat, um in die Arbeit zu kommen, da findet er einen Schuh von der Mutter.
Oh nein.
Und in den ganzen weiteren Lauf der Suchaktion finden dann der Herr Rudwig und noch ein weiterer Polizist dann auf der Wiese Annas Fahrrad und dann noch einen Korb, den sie halt immer bei sich hatte.
Boah, stell dir vor, du als Kind findest diese Überreste von deiner Mutter und du weißt, das gehört ihr und du weißt, sie war nicht in der Arbeit und dein Kopf arbeitet nur und stellt sich die schlimmsten Sachen vor, was natürlich gerechtfertigt ist in so einem Szenario. Ich glaube, ich würde durchdrehen.
Ja, ich würde auch durchdrehen und das Schlimme ist halt, er findet nicht nur Fahrrad und Korb, sondern er findet halt dann auch die Leiche seiner Mutter.
Oh, das ist so traurig. Oh mein Gott.
Ja. Also es war halt dann so, nachdem sie das Fahrrad gefunden haben und den Korb, haben sie die Maisfelder halt abgesucht, weil klar, da siehst du halt nicht durch, musst du halt irgendwie durchgehen. Also ich meine, das ist sicher die Uhr hocken, Maisfelder zu durchsuchen. Aber auf jeden Fall haben sie dort eine Schleifspur gefunden und sie folgen dann eben dieser Schleifspur und finden die Leiche von der Anna. Ja. Die Leiche liegt auf einem ausgebreiteten Mantel. Ich kann jetzt aber nicht ganz sagen, was ihrer, was der vielleicht vom Täter, der Täterin. Dann war ich auch ein bisschen unsicher, ob es wirklich ihrer ist, weil es war August. Warum soll sie einen Mantel anhaben? Das, wie ich wieder mal, also das ist irgendwie.
Ja.
Ihre Kleidung ist zerfetzt und es werden 3 Stichwunden gefunden. 2 im Bereich des Unterleibs und eine Stichwunde an der Brust. Und die Polizei geht ja zuerst von einem Sexualmord aus. Was sich leider als ein bisschen schwierig erwiesen hat, war die Tatortarbeit beziehungsweise halt dann die Spurensicherung, weil am Vortag, am Abend hat es dann geregnet und alle brauchbaren Spuren wurden im Prinzip weggewaschen. Am 27. August wurde dann Annas Leiche in der Totenhalle von St. Ruprecht vom Dr. Priebauer obduziert und dabei konnte er feststellen, dass der Stich in die Brust das Herz getroffen hat und die Anna somit sofort tot gewesen ist. Ob die Stiche in den Unterleib davor oder danach zugefügt wurden, war da leider nicht geschrieben. Und was er noch feststellen konnte, waren Kratzspuren an den Händen von der Anna und er hat dann auch dann darauf hingewiesen, dass der Täter bzw. die Täterin auch Verletzungen bzw. halt Kratzspuren davongetragen hat, was für die weiteren Ermittlungen ja ein recht guter Anhaltspunkt war. Wenn man einen Verdächtigen festnimmt, schaut man nach den Kratzspuren.
Aber wenigstens, sie war eine Kämpferin und hat wahrscheinlich auch noch im letzten Moment versucht, sich da irgendwie zu lösen.
Ja, eh richtig. Am Tag davor, am 26. August, wurde was sehr Wichtiges gefunden. Nämlich war da ein Polizist an dem Tag auf Streife. Und als er dann in der Villacher Straße in Klagenfurt unter einer Eisenbahnunterführung durchfährt, findet er ein ca. 30 cm langes Küchenmesser. Und darauf sind halt Blutspuren festzustellen. Und er bringt dann halt das Messer in die kriminaltechnische Untersuchungsstelle der Polizeidirektion, wo es dann direkt untersucht wird. Und dabei konnte festgestellt werden, dass das Blut auf dem Messer mit der Blutgruppe von der Anna übereinstimmt.
Interesting.
Um aber auf Nummer sicher zu gehen und wirklich zu sagen, um wirklich sagen zu können, ist das die Tatwaffe, haben sie es zur Analyse ins Kriminologische Institut der Grazer Universität gebracht und dort konnte dann eindeutig festgestellt werden, dass es sich bei dem Messer um die Tatwaffe handelt.
Sehr gut.
Für die Polizei kamen dann jetzt so Fragen auf, wie zum Beispiel das Messer nach Klagenfurt gekommen ist, ob der Täter bzw. die Täterin das Messer vielleicht aus dem Zug geworfen hat oder vielleicht sogar aus einem Auto, weil von Annenheim zu dem Punkt, wo halt das Messer gefunden wurde, war es circa so um die 40 Minuten und die Ermittlungen kamen halt nur für eine kurze Zeit in Stocken. Das aber Gott sei Dank nicht lange, weil schon 4 Tage später hat sich dann ein Urlauber gemeldet, ein Mann aus Deutschland, der hat eben zu dem Zeitpunkt hat Urlaub gemacht, wo der Mord passiert ist. Und er hat von einem Mann erzählt, der bei einem Bauern in der Nähe von Grafenstein, das ist circa eine Stunde von Annenheim entfernt, der hat dort nach Arbeit gefragt. Und der Mann hat dann aus welchen Gründen noch immer diesen Typen, der halt um Arbeit gefragt hat, in ein Gespräch verwickelt. Und der hat dann so ganz nebenbei angemerkt, dass er eine Frau umgebracht hat.
Was?
Ja.
Wie man das halt so macht.
Genau. Ich meine, das hätte er, ich weiß nicht, ob er es früher gemeldet hat oder nicht, weil wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe eine Frau umgebracht, dann rufe ich halt erstmal die Polizei an. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat oder nicht. Ob sie es nicht vielleicht auch schon aktenkundig hatten, keine Ahnung, gestand da nicht.
Ich meine, ich glaube, es kommt doch darauf an, wie er das sagt, weil wenn er das jetzt genau so sagt wie, keine Ahnung, es gibt Leute, die darüber Späße machen, aber wenn jetzt zu mir auf der Straße oder so jemand, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich stehe in der Arbeit und da kommt ein Kunde und der bla bla bla, wir reden halt, keine Ahnung, und er so, ja, da habe ich wen umgebracht und ich denke nur so, okay, und wenn er rausgeht, keine Ahnung, ich würde halt nicht die Polizei anrufen und sagen so, yo, da ist gerade ein Mensch reingekommen, ich weiß nicht, wer das ist, ich kann nur sagen, der oder die Person schaut so und so aus und die hat gerade erwähnt nebenbei, dass sie jemanden umgebracht hat, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob ich da wirklich die Polizei rufen würde. Ich meine, wenn jetzt so ein, oder stell dir vor, du bist zum Karlsplatz und so einer, der halt nicht so gut ausschaut, so ein bisschen Junkie-mäßig oder so, kommt zu dir und sagt so, ja, ich habe ihn umgebracht, rufst du dann sofort die Polizei? Dann würde ich mir auch denken, okay, der ist gerade irgendwie high und ich weiß nicht was, aber
ja, das aber ist schwierig. Es ist schwierig, aber ich weiß nicht, ich denke mir halt, wenn irgendwer zu mir kommt und halt wirklich ernst, vor allem halt ernst meint, er hat gerade eine Frau umgebracht,
ja, ich eben, deswegen sage ich,
es kommt vor allem, because that's who I am, aber ich glaube, dann würde ich schon die Polizei rufen, aber.
Also eben, deswegen sage ich, es kommt nicht voll auf das Setting an, wie die Person das übermittelt und keine Ahnung, aber ja, es ist jetzt nicht mein erster Gedanke, scheiße, ich rufe die Polizei an, da hat mir gerade eine wildfremde Person erzählt, sie hat jemanden umgebracht. So, wenn ich das Gefühl habe, so, okay, die Person, ich habe Angst vor der Person, die übermittelt mir irgendwas richtig Seltsames, vielleicht, oder wenn noch jemand anderer da ist, frage ich so den, was würdest du machen, so, die hat mir gerade erzählt, die hat mich umgebracht, aber wenn ich jetzt keine Angst verspüre, würde ich wahrscheinlich nicht die Polizei rufen.
Ich weiß nicht, schreibt ihr uns einmal, was würdet ihr machen, ich bin halt so eine Person, ich möchte was machen, ich traue mich aber dann nicht, weil ich habe auch einmal, da habe ich bei jemandem übernachtet und die Person war halt noch nicht da. Und es war halt, ich glaube, die Wohnung war im Erdgeschoss und auf einmal hat jemand versucht, reinzukommen und ich weiß gar nicht, wie ich dir das damals erzählt habe, aber auf jeden Fall.
Oh ja, ich kann mich erinnern.
Ja, ich glaube, da habe ich die gleich sogar direkt danach geschrieben. Und nein, vergiss es, ich habe sogar die Polizei gerufen. Ich habe da die Polizei gerufen und der am Telefon meinte halt, was eh verständlich ist, er kann halt jetzt nichts machen, wenn die Person weg ist. Ich hätte anrufen müssen, als das passiert ist. Aber das war das erste Mal, dass ich die Polizei gerufen habe. Aber ich glaube sonst, ich würde mich einfach Ruhe ankacken. Also, ich weiß nicht, ich meine, es ist wichtig, wenn irgendwas ist, die Polizei, Rettung, Feuerwehr, sonst irgendwas anzurufen. Aber ich glaube, in manchen Situationen hast du dann so Schiss, dass du einfach gar nichts machen kannst.
Also, ja, also ich weiß nicht,
wie ich es beschreiben soll, weißt du, wie ich meine?
Ja, das Ding ist halt, dass auch meistens, man denkt sich dann halt so, weil während das passiert, rufst du nicht sofort die Polizei, weil, keine Ahnung, wenn du halt wirklich merkst, der will halt legit rein und der ist schon am Reinkommen oder so, na dann würde ich schon die Polizei rufen. Aber wenn,
ja,
keine
ja.
Ahnung, ich hatte das auch mal, weil ich habe auch mal in einer Erdgeschosswohnung gewohnt und bin halt so am Küchentisch gesessen, am Esstisch. Und auf einmal hat jemand voll Gas auf das Küchenfenster geklopft und hat halt irgendwas geschrien und keine Ahnung, ich soll aufmachen. Ich meine, und ich bin nur da gesessen so, weil die Jalousien waren eh zu, also die Person hat mich nicht gesehen. Und ich nur so, okay, ich warte jetzt mal ab und bin einfach leise und schaue, was passiert. Und ich glaube, die Person hat dann auch gemerkt, so, dass sie beim falschen Fenster oder so ist oder dass halt eben niemand sich meldet und dann ist die halt auch weggegangen. Dann habe ich dann im Nachhinein einfach meinen Onkel angerufen, weil der in der Nähe gewohnt hat und ich so, ja, das war gerade urseltsam, irgendwie habe ich Angst, kann sie mal vorbeischauen. Und dann waren sie eh da und da war auch gar nichts, also der war auch weg.
Okay.
Aber das ist halt so, weil was willst, ebenso wie du sagst, wenn du im Nachhinein anrufst, was sollen sie machen?
Ja, da können sie eh nichts so machen, hat eh vollkommen recht gehabt, das hat eh voll gepasst, aber ich habe mich halt in dem Moment dann richtig hart angeschissen und ich habe mich auch nicht getraut, aus dem Fenster rauszuschauen.
Es ist immer so interessant, wie verschieden Menschen sind, weil eigentlich so bist du ja eine selbstbewusste Person, würde ich sagen, aber bei so gewissen Sachen bist du so ein richtiger Schisser. Wir hatten auch, falls ich das erzählen darf, wir hatten am Mittwoch einen Workshop mit unserem Network. Und am Schluss nach dem Vortrag konnte man halt so Fragen stellen und halt so ein bisschen, keine Ahnung, falls jemand Hilfe bei irgendwas gebraucht hat. Und die haben mich nur so, Marina, wir haben doch eine Frage, oder? Und ich so, ja, voll, ja, dann frag halt, zeig auf und frag den Typen halt. Und sie so, was soll ich nicht einfach in den Chat schreiben? Nicht so, na, man macht so, weil das ist besser, da kann man sich besser austauschen. Und sie so, okay, aber mach du es bitte.
Ich finde das immer so cool.
Okay.
Ich kann das nicht, vor allem wenn, ich meine, die Personen, die bei dem Workshop dabei waren, die haben selber alle Podcasts gemacht, somit ich glaube, die hätten schon verstanden, warum ich diese Frage stelle. Aber ich habe dann Angst, dass Fragen, die ich stelle, entweder falsch rüberkommen, weil ich sie falsch erkläre, oder sie irgendwie sind so, ja, das müsste eh klar sein, weißt du, wie ich meine. Und dann bin ich oft so, dann bin ich lieber still, als was ich dann nachfrage. Und die Marina ist einfach eine Person, die kann gut erklären. Und nicht, ist nicht so, dass ich nicht gut erklären kann, aber ich werde in solchen Situationen dann voll gestresst und dann kommt das Konzept. Und deswegen danke nochmal, Marina, das ist echt sehr gut gemacht. Ja,
kein Problem.
Ich habe es einfach nicht hinbekommen.
Ist in Ordnung. Deswegen, wir ergänzen uns, ja.
Ja, stimmt. Stimmt. Also, thanks again.
You're welcome.
Also, ja. Auf jeden Fall hat der Typ eben halt nebenbei erwähnt, dass seine Frau umgebracht hat und er hat das bei der Polizei, also halt diesen Hinweis abgegeben und der Mann konnte doch dann relativ schnell ausgeforscht werden und bei diesem Mann hat es sich um den 41-jährigen Walter F. gehandelt. Das war ein Fliesenleger und als sie ihn dann mit dieser Aussage konfrontiert haben, gibt er alles zu und bleibt bei seiner Behauptung, eine Frau umgebracht zu haben.
Interesting.
Voll. Der Walter wird dann daraufhin nach Landskron überstellt und dort halt den Mordermittlern übergeben. Beim Verhör hat er dann aber auf einmal angefangen, die Tat zu bestreiten, weil wie soll es anders sein?
Come on, Walter.
Ja, wirklich, come on, boy. Und er hat dann behauptet, dass er halt nur das nachgesprochen hat, was ihm eingeredet wurde, nämlich, dass er ein Frauen- oder der Frauenmörder ist. Der Walter hat auch ein Messer bei sich getragen. Und
aber wer hat ihm das eingeredet?
Das hat er nicht gesagt.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall hat er eben auch ein Messer bei sich getragen und das wurde auch untersucht. Und dabei konnte festgestellt werden, dass es unmöglich war, dass er mit dem Messer zumindest halt jetzt mal die Anna umgebracht hat, beziehungsweise die Stichwunden hinzugefügt hat.
War der, weiß man irgendwie, ob der vielleicht ein bisschen geistig zurückgeblieben war oder so?
Ja, voll. Das sind, du haust die Fragen immer zum richtigen Moment raus. Weil es wurden dann nämlich noch weitere Nachforschungen gemacht und dabei wurde dann heraus, also da haben sie herausgefunden, dass er schon mal in einer geschlossenen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt war. Und Endresultat von dem Ganzen war dann, dass er für den Mord nicht in Frage kam und er wieder freigelassen wurde.
Okay.
Ein weiterer Mann wurde festgenommen, weiß ich aber nicht wann und warum und wie sie auf den gekommen sind. Aber es wurde halt der 46-jährige Josef Friedrich L. verhaftet. Das war ein Betrüger und Verbrecher. Der also wurde überprüft, nachdem er dann in Vorarlberg festgenommen werden konnte. Aber auch er ist dann als Mörder ausgeschieden, weil er zum Tatzeitpunkt auf einer Hochzeit am Klöpeiner See war.
Schön. Gönn ich dem Josef.
Ja, wirklich. Und dann fällt halt der Verdacht auf den Ehemann, auf den Heinrich, weil man laut Hinweisen aus der Nachbarschaft ihm auch die Tat zutrauen würde.
Und wow, also noch das will man von seinen Nachbarn hören.
Voll. Und als dann auch noch bekannt wird, dass er, dass das vor einen Tag vor dem Mord zu dem Streit gekommen ist zwischen den beiden, ist er halt dann komplett im Fokus der Ermittler gestanden. Es wurde dann herausgefunden, dass die Anna für ihren Sohn Werner eine finanzielle Sicherstellung haben wollte. Also ich gehe davon aus, dass entweder er ins Testament aufgenommen werden hätte.
Warte mal, oder Werner, das ist jetzt der Sohn aus erster Ehe.
Genau, richtig. Ja. Okay. Also das ist nicht der richtige Sohn vom Heinrich. Und auf jeden Fall, also wie gesagt, gehe ich bei dieser finanziellen Sicherstellung entweder davon aus, Aufnahme im Testament oder sogar in den Vertrag vom Haus reingeben. Mhm. Weil das haben sie auch gemeinsam aufgebaut. Somit, finde ich, hätte er auch Anrecht darauf.
Natürlich.
Der Heinrich hat das aber abgelehnt. Und er hat das deswegen abgelehnt, weil er in diesem Fall, weil das war halt auch so im Ehevertrag festgelegt, wäre er, wenn die Anna verstirbt, nicht mehr allein Erbe gewesen. Und darin haben halt dann die Ermittler ein Tatmotiv gesehen.
Darin sehe ich auch ein Tatmotiv irgendwie.
Ja, definitiv. Der Heinrich wird dann noch festgenommen und auf dem Posten Landsgrund verhört und nach längerer Vernehmung gibt er die Tat zu.
Ach, Heinrich!
Er ist dann auch beim Untersuchungsrichter geständig. Aber er widerruft sein Geständnis dann später.
Wie dumm. Wie
ich weiß nicht, was das dumm bringt.
Weißt du, wenn du es von Anfang an einfach bestreitest, auch wenn du es warst und irgendwie auf eine mildere Strafe hoffst oder dies oder das, keine Ahnung. Okay, ist zwar scheiße, aber okay. Aber wenn du vor zigtausend Menschen gestehst und dann in der letzten Distanz sagst, nö, war ich nicht.
Ja, dann, was wollen die, wo wollen die damit hin?
Was so glauben sagst, Sie, dass passiert? Das lieber
so, richtig, so, okay, passt. Hast du es doch nicht gemacht, hast du es nur angelogen. There you go, viel Spaß. Was glauben Sie?
Das ist halt einfach, keine Ahnung, ich meine, werden die dann irgendwie von den Anwälten irgendwie da, sagen die, haben die irgendwelche Pläne oder ich weiß es nicht, steckt da mehr dahinter? I don't know, wenn irgendjemand hier Anwalt ist oder irgendwie da eine Ahnung hat, tell us, hat das einen Sinn? Weil irgendwie provoziert mich das hart und
ja,
mehr will ich auch dazu gar nicht sagen.
Der Heinrich sitzt dann aber 10 Monate in U-Haft, allerdings wird er dann freigelassen und Mordanklage wird gegen ihn halt dann keine erhoben, weil es gibt auch keine offiziellen Beweise, dass es wirklich war, außer sein Geständnis. Aber für mich wäre das eigentlich schon genug. Aber gut.
Und hat er, konnten sie keine irgendwie Kratzspuren an ihm feststellen oder so?
Offensichtlich nicht, nein, also geschrieben war nichts. Wäre es so gewesen, glaube ich, hätte ich eh was davon gefunden. Aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das war. Aber dazu komme ich dann später noch.
Ja, aber warum sagt es dann?
Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, sein Sohn hat einen Gedanken dazu.
Der Wiedelbert, oder wie der heißt.
Wiedelbert.
Ja, sag ich ja.
Auf jeden Fall hat er einen Gedankengang dazu, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ja, ich komm dazu später. Du wirst dann sehen, warum ich da ein bisschen skeptisch bin.
Okay.
Auf jeden Fall wurde nach seiner Entlassung dieser Fall dann offensichtlich geschlossen, weil er hat nämlich danach jahrelang versucht, diesen Fall wieder aufnehmen zu lassen, und er wollte halt, dass der Täter geschnappt und damit auch seine Unschuld bewiesen wird.
Mhm.
Und er hat auch schon in der U-Haft angefangen, Briefe zu schreiben, und in denen hat er seine Nachbarn, Verwandte und seinen Sohn der Tat bezichtigt.
Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, das macht man auch nicht, das ist eine richtige Trotzreaktion, aber wenn du es wirklich nicht gewesen sein solltest, ja, angenommen, er war es nicht und hört dann aber, okay, meine gesamten Nachbarn, alle denken, dass ich es hätte sein können, dann mach so, ja, fickt euch, ich sage jetzt, ihr war das.
Ja, aber ich könnte das nicht, ich meine,
ich würde es auch nicht machen, aber ich kann es irgendwo ein bisschen fühlen.
Ich könnte nicht fälschlicherweise irgendwie bezichtigen. Ich meine, ich verstehe schon ein Ding so, okay, wenn die Nachbarschaft sagt, sie trauen mir das zu, dann kann ich dir aber auch sehr gut bezichtigen. Aber die Verwandten und halt den eigenen Sohn der Tat zu
bezichtigen, ja, okay, das ist vielleicht jetzt nicht too much.
Ja, wirklich. Aber okay. Er hat auch noch Briefe an den Bundespräsidenten, an den Bundeskanzler und Justizminister geschrieben. Da hat er sie aber, glaube ich, nicht der Tat bezichtigt. Aber ich glaube, die hat er nicht in der Haft geschrieben, sondern eher danach, damit der Fall wieder aufgenommen wird. Den Medien hat er mitgeteilt, dass er für das Schnappen des Mörders seiner Frau eine Belohnung in der Höhe von 50.000 Schilling auszahlen würde. Allerdings wäre das, so wie sie uns später herausgestellt hat, nie möglich gewesen. Wäre nie möglich gewesen.
Weil er das Geld nicht hatte, nämlich, oder was?
Ja, er hatte kein Geld.
Ach,
okay. Ja. Und 1976 stirbt er dann im Alter von 62 Jahren.
Oh, jung.
Ja, extrem. Aber okay, er hat auch eine Krankheit.
Okay, und er konnte aber nie erfahren, wer seine Frau umgebracht hat.
Nö, leider nicht.
Aber warte mal, das hier ist eh kein ungelöster Fall.
Hör einfach weiter zu.
Ah! Verarsch mich nicht, ich schwöre. Ich bezichtige dich sonst noch einer Tat. Wenn es ungelöst ist, dann warst du einfach durch.
Ich sage mal nichts. So, wir befinden uns jetzt im Jahr 2013.
Super!
Und zwar halt am 21. Februar. Der Herr Rudwig, der war zu dem Zeitpunkt dann schon 66 Jahre alt, und seine Frau, die waren ihm, also das ist jetzt so ein Ausschnitt aus einem Interview von dem Buch, die sitzen halt im Wohnzimmer, die haben eine Frühstückspension am Ostjachersee. Und er erzählt halt, dass er noch immer dabei ist, den Mord an seiner Mutter aufzuklären.
You go, boy.
Ja, you go, boy. Ich bin urstolz auf ihn. und es geht ihm aber nicht speziell darum, dass der Mörder seine Strafe bekommt, sondern er möchte halt einfach nur wissen, wer hat seine Mutter umgebracht. Mhm. Und vor allem möchte er wissen, ob sein Vater irgendwas damit zu tun gehabt hat.
Kann ich verstehen.
Ja, voll.
Hat der Vater dann eigentlich das Haus auf seinen Namen bekommen?
Das weiß ich gerade nicht.
Okay.
Die Gendarmerie, also der Herr Rudwig erzählt, dass die Gendarmerie ihn damals verhört hat, weil er beim Begräbnis seiner Mutter nicht geweint hat. Oh. Ich meine, das ist halt so, jeder reagiert anders. Ich meine, er war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt, er hat dann schon irgendwie realisieren können, was passiert ist, aber vielleicht realisiert man es dann auch nicht so ganz, weil...
Ja, und wenn du einfach nicht auf der emotionalen Seite so bist, also, keine Ahnung, ich war schon auf einigen Beerdigungen und ich habe kein einziges Mal geweint, obwohl es halt auch so Leute in meinem Umfeld waren. Mhm. Also ich bin in dem Moment davor und danach, ja, okay, aber ich bin in dem Moment, ist es für mich so, ja, da weiß ich nicht, da weine ich halt einfach nicht.
Ja, und es ist auch okay, weil jeder Mensch reagiert halt anders auf gewisse gewisse Situationen. Und
ja.
Ja. Ich meine, ich war wahrscheinlich eh gescheit, wenn sie trotzdem auch den, einfach generell den Bekanntenkreis befragen. Aber ja, jeder reagiert anders. Also somit.
Genau.
Der Herr Rudwig spricht in hohen Tönen von seiner Mutter. Er beschreibt sie als Perle, dass sie die Familie erhalten und das Geld nach Hause gebracht hat. Sein Vater hingegen war laut ihm ein Taugenichts und ein Hochstapler.
Nett.
Ja. Der Heinrich war krank. Also ich weiß nicht genau, welche Krankheit er hatte, aber er hat auf jeden Fall sehr schlecht Luft bekommen. Und er konnte halt somit keine schweren Arbeiten erledigen. Aber die Dinge, die er hätte erledigen können, also sei es im Haushalt oder sonst irgendwo, für das war er sich dann zu fein daher. Der Heinrich hat für ein paar Monate eine Tankstelle betrieben und er hat dabei so viel Geld verdient, dass er der Anna eine neue Küche kaufen konnte. Und der Herr Rudwig meinte, dass es ihm deshalb so gut in Erinnerung geblieben ist, weil es halt eine Seltenheit war, dass er für seine Familie so viel Geld ausgegeben hat oder sich mal irgendwie so Mühe gegeben hat. Und ein anderes Mal hat dann der Heinrich behauptet, dass er in einem bekannten Autohaus Abteilungsleiter ist. Und der Herr Rudwig hat dann irgendwann mal was von ihm gebraucht und hat sich gedacht, okay, passt, fahren wir halt zu ihm ins Autohaus, besuchen wir ihn, holen wir das. Und als er dann nach ihm gefragt hat dort, meinten die halt nur, sie kennen halt keinen Abteilungsleiter, der Heinrich heißt. Und ein Lehrling hat dann jemanden geholt und das war ein Autowäscher und das war halt der Heinrich. Also anscheinend wollte er entweder nicht zugeben, dass er Autowäscher ist oder er wollte einfach sich besser hinstellen. Irgendwie, ich weiß es nicht, aber ja.
Oh no.
Ja. Von dem Motiv, was die Polizei angenommen hat, also es wegen der finanziellen Sicherstellung für den Halbbruder vom Herr Rudwig, davon hat er eher nichts gehalten, weil er meinte, dass sein Vater ja von dem gelebt hat, was seine Mutter nach Hause gebracht hat, also das ganze Geld, und er nicht die Person umbringen würde, die ihn im Prinzip finanziell da haltet. Und er erzählt auch noch, dass der Heinrich der Anna gegenüber nie laut geworden ist oder noch nie irgendwie handgreiflich geworden ist. Also
okay, ja, das wirkt alles wirklich so, vor allem wenn das der Sohn erzählt, der eigentlich jetzt auch nicht so gut von ihm redet als Person, aber er meint, jo, das, ich halte nicht viel von den Menschen, aber das eher halt dann doch nicht. Dann hört sich das schon sehr glaubwürdig an irgendwie.
Ja, voll. Mhm. Was er auch noch erzählen konnte, beziehungsweise eigentlich bestätigen konnte, der Herr Rudwig, war, dass er seinen Vater um die Tatzeit herum im Badezimmer gesehen hat und die Schwägerin hat ihn dann eine kurze Zeit später im Garten gesehen. Somit geht sich das Ganze halt auch zeitlich nicht aus, dass er die Anna umgebracht hat. Und da kommt jetzt meine Theorie ins Spiel. Weil ich vorhin gesagt habe, ich glaube nicht, dass der Heinrich sie umgebracht hat. Man muss ja auch bedenken, der Heinrich war krank, er hat wenig Luft bekommen. Wenn die Anna mit dem Fahrrad unterwegs war, hatte die halt auch ihre bestimmte Geschwindigkeit. Und dann hätte ja der Heinrich schon bevor die Anna gegangen ist, eigentlich schon dort stehen müssen, weil er kannte ja auch den Weg von ihr. Er kannte ja den Arbeitsweg. Aber dadurch, dass er ja diese Krankheit hatte, glaube ich nicht, dass er fähig gewesen wäre, die Anna von einem fahrenden oder vielleicht auch nicht fahrenden Fahrrad, weil normalerweise, wenn sie ihr Mann dort sieht, vielleicht bleibt sie halt kurz stehen, klarerweise. Aber ich glaube halt nicht, dass er dazu fähig gewesen wäre, die Anna umzubringen.
Aber ist das nicht eigentlich die perfekte Tarnung? Und wenn er vielleicht jemanden anderen aufgetragen hat, er sollte das tun, wäre das doch die perfekte Tarnung für ihn, weil er sagen kann, also er hätte sagen können so, yo, ich bin krank, ich kann das halt nicht, das ist allein schon körperlich unmöglich. Und wenn das auch die Leute in seinem Umfeld sagen, ist das halt schon eine gute Tarnung eigentlich.
Der Herr Rudwig hat eh auch gemeint, dass er jemanden beauftragen hätte können, halt einen anderen Mann oder andere Frau. Aber dazu hat er gemeint, würde das Motiv dafür fehlen.
Ja,
ich
also
weiß nicht. Ich meine, es hätte doch irgendein Typ sein können oder Frau, keine Ahnung, die halt in dem Maisfeld gerade herumspaziert oder auf dem Weg unterwegs ist.
Yeah.
Aber ja, also ich glaube nicht, dass es direkt der Heinrich war, aber klar, vielleicht hätte jemanden beauftragen können.
Es ist halt seltsam, muss ich dir sagen. Was heißt, muss ich dir sagen? Also keine Ahnung, ob das seltsam ist, aber normalerweise, wenn es random Leute sind, vor allem random Männer, ist es halt, glaube ich, irgendwie oft so, dass es dann doch ein Sexualdelikt ist und sie wurde ja nicht sexuell missbraucht, oder?
Ja, genau.
Also, das ist halt so seltsam, weil man hört jetzt nicht so oft, habe ich das Gefühl, von so random Taten, wo eine Frau, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, einfach nur ermordet wird, ohne einen sexuellen Hintergrund.
Mhm. Ja.
Deswegen könnte ich mir vorstellen, ich meine, das ist jetzt nicht immer so und ich sage jetzt nur, das ist jetzt nur so ein Gedanke gewesen, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch jemand im Umkreis war, also im Umfeld der Person.
Ja, aber sicher, dass das kann gut möglich sein, ja. Er wurde dann auch noch gefragt, warum er denkt, dass sein Vater den Mord an seiner Frau zugegeben hat, und daraufhin meinte er, dass die Personen, die den Heinrich kennen bzw. gekannt haben, sich über dieses Geständnis halt nicht wirklich gewundert haben. Er war nämlich eine Person, die gerne im Mittelpunkt gestanden ist. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ich finde irgendwie, das ist ein Gedankengang. Ja, okay, kann man schon irgendwie auch nehmen, aber ich finde, das kann man auch anders angehen, um im Mittelpunkt zu stehen und nicht unbedingt ein Geständnis, dass es die Frau umgebracht hat.
Ja, also ich glaube, so Leute, die mich kennen, ich bin auch gerne eine Person, die so, wenn es im Mittelpunkt steht, ist vielleicht übertrieben, aber auch gerne eine auffällige Person und die gerne die Aufmerksamkeit von Menschen hat. Aber, also, einen Mord würde ich halt nicht gestehen, den ich nicht begangen habe. Also ich finde, es gibt da so Grenzen. Es gibt Grenzen und Momente, wo man weiß, okay, it's not my time to shine. Und Heinrich, das war auf jeden Fall ein Moment, der nicht für dich gemacht war. Halt dich daraus.
Ja, wirklich. Er hat dann auch noch erzählt, dass sein Vater dann einen Tag nach Hause gekommen ist und er hat behauptet, dass er jetzt Oberstleutnant ist, und dabei hat er so ein Foto hergezeigt, auf dem der Heinrich in einer Uniform eines Offiziers der deutschen Wehrmacht zu sehen ist. Und er meinte auch, ja, für ihn selber, das war halt auch einfach damals so, sein Vater hat ihm das erzählt, und warum sollte er an ihm zweifeln, weil den Eltern sollte man ja eigentlich vertrauen. Allerdings hat sich dann bei den Mordermittlungen herausgestellt, dass er die Uniform einem gefallenen Offizier abgenommen hat. Ja, 1944 ist der Heinrich zu den Widerstandskämpfern und er hat für seinen Vater, also für den Großvater vom Herodwig, eine Russenkappe aus dem Krieg mitgenommen. Der Großvater hat die halt dann auch getragen und er wurde dann in Klagenfurt von der SS geschnappt, weil die geglaubt haben, dass er ein Kommunist ist, und er wurde dann für 3 Monate weggesperrt.
Wow.
Und danach soll dann der Heinrich, also laut seinen Erzählungen, die Fronten gewechselt haben. Er hat auf der Saaralbeck gegen SS und Gestapo gekämpft, wo auch seine erste Frau, die Gisela, ums Leben gekommen sein soll. Und das hat er zumindest so den Behörden weitergegeben, nachdem die vergrabene Leiche von der Gisela am 28. März 1946 auf der Saaralbe entdeckt wurde. Laut der Sterbeanzeige ist die Gisela, die hat als Rotkreuz-Oberschwester gearbeitet, ist sie am 25. April 1945 nach einem schweren Kampf mit SS und Gestapo-Banden gefallen. Allerdings ist der Fall nicht wirklich geklärt, also anscheinend war da auch irgendwas jetzt nicht so, irgendwas ist da falsch bei dem Ganzen. Aber ja, der Herodwig ist ein bisschen im Zwiespalt, was die Meinung angeht zu seinem Vater, also ob er sie wirklich umgebracht hat oder hat irgendwas damit zu tun gehabt. Aber schlussendlich geht er nicht davon aus, dass er entweder jemanden beauftragt hat oder die Mutter umgebracht hat. Woran er sich aber erinnert, war ein Mann, ein junger und fremder Mann, der damals kurz neben dem Tatort gestanden ist. Die Polizei hat ihn aber nicht überprüft, weil sie mit der Spurensicherung beschäftigt war. Und damit wollte er halt hervorheben, dass es ja auch oft vorkommt, dass Täter nach der Tat wieder zum Tatort zurückkehren. Und was er auch noch erzählt war, dass nach dem Tod von seiner Mutter, dass jedes Mal am Todestag, dass er da Postkarten bekommen hat mit handgeschriebenen Lebensweisheiten, die Post wurde immer in Warmbad Villach aufgegeben, das aber halt klarerweise anonym. Und 3 Jahre lang stand dann an Allerheiligen ein Gesteck an dem Grab von der Anna.
Das ist irgendwie gruselig.
Das ist sehr gruselig, ja. Und da konnten sie aber halt auch nie wirklich feststellen, von wem ist das gekommen, haben sie nie irgendeine Person gesehen. Und 2011 hat er dann das Gestecke mal zur Polizei gebracht und seitdem ist Ruhe. Also es kommen keine Postkarten mehr, keine Gestecke mehr. Jetzt ist halt die Frage, ist vielleicht die Person, ist sie entweder gestorben oder hat die Person mitbekommen, ich habe das Gesteck zur Polizei gebracht und ich mache vielleicht deswegen nichts mehr.
Aber dann müsste die Person ja wirklich so die beobachten.
Ja, eh voll. Und das ist halt noch unheimlicher.
Das ist noch gruseliger, ja.
Ja, wirklich. Und ja, es wäre halt einfach auch allein schon für den Herodwig extrem interessant zu wissen, ob sich da irgendwer einen schlechten Witz erlaubt hat oder ob vielleicht sogar der Mörder oder halt die Mörderin ein schlechtes Gewissen bekommen hat und halt dann damit angefangen hat, die Gestecke hinzustellen und Postkarten zu schicken. Mhm. Aber ja, leider ist dieser Fall, wie mein vorheriger Fall, ungeklärt.
Wow.
I'm so sorry.
Aber ich habe das Gefühl, ihr könnt einfach jeder gewesen sein.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass es der Vater war. Also, dass es nicht der Vater selber war, sondern also entweder wurde jemand beauftragt oder es war vielleicht doch irgendein Typ, irgendeine Frau, die halt dann gerade dort in der Gegend unterwegs war und halt einfach Mordabsichten hatte. Oder vielleicht sogar jemand, ein Verwandtenkreis, wer aus der Nachbarschaft.
Ich glaube, dass die Person, die die Anna umgebracht hat, also dass die Anna die Person kannte, das glaube ich. Wer das dann im Endeffekt gewesen ist, I don't know. Aber ich glaube halt nicht, dass es jemand random war.
Was für Nachbarschaft oder Verwandtschaft ja auch sprechen würde, war, dass sie ja auch den Weg in die Arbeit kennen.
Ja, weil jetzt so viele Menschen, glaube ich, gehen in der Früh halt nicht im Maisfeld spazieren. Ich meine, ich weiß nicht, was manche für Gewohnheiten pflegen. Und das ist auch nicht mein Business eigentlich, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so viele in der Früh im Maisfeld spazieren gehen. Nein. Ich meine, ich verstehe Menschen generell nicht in einem Maisfeld spazieren gehen oder so, oder bei einem Maisfeld, weil aber ja.
Ja, und wenn es jemand aus der Nachbarschaft oder aus der Verwandtschaft war, würde mich auch ein Motiv extrem interessieren. Generell das Motiv würde mich interessieren, aber wenn sie vor allem jemand war, den sie gekannt hat, dann wäre es sehr
interessant. Ja, weißt du, ich glaube, das sind noch einige Sachen immer so, von denen man halt nicht weiß. Und die dann halt so, die nicht mal der Sohn weiß, vielleicht hatte sie ja eine Affäre.
Maybe. Und vielleicht ist die Frau dahinter gekommen, hat sie dann umgebracht.
Ja, oder...
Weil ich finde, die 2 Stiche in den Unterleib sind, finde ich auch sehr heftig. Also, dass das vielleicht doch was Persönliches war.
Vielleicht hat es auch der Heinrich mitbekommen und hat deswegen jemanden engagiert. Oder die Frau von dem Mann, mit dem sie eine Affäre hatte, hat den engagiert. Keine Ahnung. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht doch ein paar Dinge sind. Und ja, ich glaube halt nicht, dass es einfach so jemand war, der spazieren war und sich gedacht hat, boah, ich habe jetzt richtig Bock, jemanden umzubringen. Ha, die Frau da, ja.
Ja, ja, voll. Weil ich finde die 2 Stiche in den Unterleib halt, finde ich irgendwie extrem, kann man das so persönlich, kann man das so sehen? Ich weiß nicht. Auch das ist,
keine Ahnung,
es ist irgendwie wohl schwierig, da... Halt, ich meine, ja, da kann man eh bei ungelösten Fällen viele Theorien aufstellen, aber ja, schreibt uns einfach immer, was ihr denkt. Würde mich oder würde uns sehr interessieren.
Definitiv. Ansonsten, erstens mal Dankeschön. Es war ein sehr interessanter Fall. Ich hoffe, du verlässt jetzt mal langsam die Schiene von ungelösten Fällen.
Die sind einfach alle so interessant. Das ist alles so interessant.
Ja, so aber es gefällt mir nicht.
Mir gefällt es auch nicht, aber ich finde es trotzdem interessant halt.
Ich hoffe, dass die irgendwie aufgeklärt werden. Ja, also ich bezweifle sehr, dass der noch aufgeklärt wird, aber ich hoffe es natürlich auch. Aber es ist bei mir wirklich so, ich meine, ich höre es mir gerne an, wenn du es erzählst, aber wenn ich einen neuen True Crime Podcast finde, wo ich mir denke, das klingt gut, und dann sehe ich, die machen nur ungelöste Fälle, höre ich mir nicht an. Weil das ist irgendwie nicht so meins. Irgendwie,
das macht dann Aggro.
Ja, das provoziert mich einfach hart und deswegen Ich so, nein, Mann, ich höre mich euch sicher nicht an, weil kein Bock
auf die Scheiße.
Nein, aber wenn ja. du es erzählst, ist es natürlich in Ordnung. Es war jetzt gerade nur echt irgendwie Arsch, dass du nicht erwähnt hast im Vorhinein, dass es ein ungelöster Fall war, weil ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wer war es denn jetzt endlich? nein, war aber sehr interessant. Danke dafür auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, eventuell findet ihr Bilder auf Instagram.
Und ja, genau, auf Austrian True Crime Duo. Jetzt bin ich jetzt hängen geblieben.
Jo, habe ich gerade gekrunzt beim Lachen.
Cute.
Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch oder DM auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da schreiben wir immer, da liken wir alles, da antworten wir, hier sind wir halt am aktivsten. Und genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr euch das anhört. Kommt gut durch die Omikron-Welle, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und bis nächste Woche.
Bye.
Bye.